Ich lese das Evangelium des Tages als Predigttext. Es steht bei Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes und schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Siegelring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie auch nur einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man mich fragen würde, ob ich meinen Glauben und meine Hoffnung in einer einzigen Geschichte zum Ausdruck bringen könnte, ich würde diese Geschichte vom verlorenen Sohn erzählen. In ihr steckt mein ganzer Glaube in Nutze. Sie ist das Kostbarste, was ich an Geschichten über mein Leben und meinen Glauben habe. Es ist meine Geschichte. Nein, sorry. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht übergriffig, wenn ich das sage. Es ist unsere Geschichte. Irgendein Mensch, so heißt es im griechischen Urtext, hatte zwei Söhne. Und natürlich könnte die Geschichte auch von zwei Töchtern handeln. Aber warum nun diese zwei Söhne oder zwei Töchter? Wer ist denn hier der verlorene Sohn? Mit welchem der beiden würden Sie sich denn identifizieren? Mit dem in die Ferne gehenden oder mit dem zu Hause gebliebenen? Eine Frau, die ich einmal im Johannesstift besuchte, die wusste sofort, mit wem sie sich identifizieren wollte. Sie sagte, ich brauche keinen Erlöser, keinen Jesus. Ich war immer schon zu Hause mit Gott. Auf du und du. Sie war eine Zuhausegebliebene, eine, die kein Zurückkommen, keine Umkehr nötig hatte. Wohl den Menschen, die immer im Vaterhaus verweilen. Aber hier ist der eine, der das eben nicht tut. Ein unverschämter Kerl. Verlangt nach seinem Erbteil, obwohl sein Vater doch noch quick lebendig ist. Die Ungeheuerlichkeit dieses Begehrens hat ein Theologe auf den Punkt gebracht. So etwas könne man nur fordern, sagte er oder schrieb er, wenn man wünscht, dass der Vater schon tot ist. Und der Vater? Er gibt, was er begehrt. Vielleicht kann man es so sagen, Gott zahlt einen jeden von uns aus. Er gibt uns Speise immer und überall, so heißt es im Psalm 36. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und über Böse. Und hat er nicht uns allen Gaben gegeben, unendlich viel Zeit geschenkt? Wir nehmen es alles selbstverständlich. Viele denken überhaupt nicht mehr darüber nach. Gott gibt auch denen, die eben nicht nach ihm fragen, die sich von ihm entfernen, ihn für tot erklären. Er gibt einem Putin. Er gibt einem Elon Musk. Er hat auch mich beschenkt und begabt, geliebt und bewahrt, lange, lange bevor ich nach Gott überhaupt fragte. Vielleicht wäre es mir auch nie aufgefallen, aber ich kam an einen Punkt in meinem Leben, an dem es mir bewusst wurde, ich will zurück. Zurück zu meinem Gott. Und tatsächlich, es war schon damals für mich kein totaler Neuanfang, als hätte ich diese Verbindung zu Gott nie gehabt. Gott war eigentlich immer mein Zuhause gewesen. Ich musste nur zurück zu dem, von dem ich das Leben, Seele, Leib, Begabung, Herz und Art habe. Ich musste umkehren, ihr Lieben, weil ich mich von zu Hause entfernt hatte. Glaube ist kein Beginn von etwas ganz Neuem. Glaube wird in der Bibel immer, beginnt mit der Umkehr. Wenn Gott uns aufnimmt, ist es eben nicht so, wie wir zum Beispiel vielleicht Flüchtlinge aufnehmen, Fremde aufnehmen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist es ein Zurückkommen, Heimkommen zu dem, der schon immer unser Schöpfer und Vater war. Was muss passieren, dass ein Mensch, der sich von seinem tiefen, eigentlichen Zuhause, von seinem Gott entfernt hat, wieder umkehrt? In dieser Geschichte ist der Sohn in eine tiefe Krise geraten, zum selbstverschuldeten, leichtsinnigen Verlust seines Erbteils kommt eine Hungersnot im Land hinzu. Es ist ja oft so, dass eine Umkehr zu Gott mit Krisen zusammenhängt. Auch bei mir war das damals so. Krisen in meiner Jugendzeit, zerbrochene Freundschaft, Liebeskummer, Probleme im Elternhaus. Und durch diese Krisen wurden folgende Fragen plötzlich in mir an die Oberfläche meiner Seele gespült. Wohin soll denn mein Weg überhaupt gehen? Wer bin ich denn eigentlich? Gibt es einen, der meinem Leben einen einzigartigen Sinn gibt, der mich gewollt hat und will, der mich, wie es der Schriftsteller einmal sagte, bei der Hand nimmt und sagt, es ist alles gut. Oder muss ich mir den Sinn meines Lebens selber geben oder erarbeiten? Die Frage nach Gott war tief in mir, auch in Zeiten, in denen ich Gott ausgewichen war. Und mitten in meinen Lebenskrisen gab es dann noch Menschen, die mich einluden zum Gottesdienst, zum Glauben. Und im Grunde genommen wusste ich, da lud mich eben nicht mein Mitschüler ein. Da lud mich Gott selber ein. Und tatsächlich, ich erinnerte mich ebenso an den Vater, wie das hier der jüngere Sohn im Gleichnis auch tat. Von ihm lesen wir, wie er in sich ging in seiner Krise, in seiner dunkelsten Nacht. Und er denkt nicht an einen Fremden, völlig Unbekannten. Er denkt an den, den er kennt. Und von dem er ahnt, dass er ein Herz hat, das für ihn schlägt. Und wenn er auch noch so Unverzeihliches tat. Es ist eben der Vater, mit dem wir es zu tun haben. Und deshalb sagt Herr zu sich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und gegen den Himmel. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Der Sohn gibt sich ganz in des Vaters Hand. Da ist kein Anspruch mehr. Aus dem Gib mir, was mir zusteht vom Anfang, ist ein Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, geworden. Er macht sich auf zum Vater trotz Scham, trotz Stolz, es doch irgendwie vielleicht noch selbst schaffen zu können, trotz Furcht, die Eigenständigkeit, das selbstbestimmte Leben zu verlieren und trotz der Furcht, dass selbst dieser Vater irgendwann einmal sagen könnte, es ist genug, unverzeihlich, was du tatst. Die Feinde jeder Umkehr zu Gott. Scham, der Stolz, die Furcht. Aber wenn man nichts mehr zu verlieren hat, weil man alles verloren hat, und wenn das, was man gewinnen kann, so groß ist, eben Versöhnung mit dem, der unser Leben in seinen Händen hat, der segnet und verzeiht. Und wenn uns dann zusätzlich das Evangelium so herzlich einlädt, immer wieder, Sonntag für Sonntag, wenn die Liebe Christi zu denen, die nichts mehr hoffen durften, auch so herrlich und sichtbar ist, wie ist Christus zu den Menschen gewesen? Und wenn es von den Kanzeln in den Kirchen schallt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich habe mich damals aufgemacht, ihr Lieben, zurück zu Gott. Ja, wie ist es denn, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt? Wir lesen: Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Das griechische Wort für jammern heißt so viel wie: Es drehte sich dem Vater seine Eingeweide in seinem eigenen Körper um. Er musste sich erbarmen, denn es war sein Kind. Diese Geschichte lädt ein, die Furcht hinter sich zu lassen und tatsächlich aufzustehen und zurückzugehen. Gott hat offene Türen für jeden, jeder, die kommt. Immer, immer. Er sieht uns schon von Ferne. Und es gibt kein Zögern und Zaudern, kein Vorwurf, sondern nur ein sich Freuen. Rembrandt malte diese Szene vom verlorenen Sohn immer wieder im Laufe seines Lebens. Das war seine Geschichte. Der Sohn, der sich in den Armen des Vaters birgt, der Vater voller Licht und Liebe, der still seine Hände auf die Schultern des Sohnes legt. Endlich, endlich bist du wieder da, dort, wo du hingehörst, wo das Leben braust. Gott feiert ein Fest, schlachtet das Mastkalb, kleidet den Sohn mit bestem Gewand, steckt ihm den Siegelring an, mit dem der Sohn nun wieder die Geschäfte des Vaters tätigen kann. Der Sohn wird eingesetzt in Sohnesrecht. Zum Schluss möchte ich aber auch noch den anderen verlorenen Sohn in den Blick nehmen. Vielleicht viel verlorener als der. Könnte die Geschichte hier nicht enden? So dachte ich früher. Ich habe früher oft nur über den ersten Teil, den ersten Sohn gepredigt. Aber ich glaube mittlerweile, dass hier nicht nur zwei unterschiedliche Menschengruppen angesprochen sind, sondern dass Jesus in diesem Gleichnis die beiden unterschiedlichen Verlorenheiten auch unserer Seelen anspricht. Ja, im älteren Sohn spricht Jesus von uns. Denn das ist doch auch unsere Erfahrung, dass wir trotz dieser kaum zu glaubenden Liebe des Vaters in unserem alten Sein des Drehens um uns selbst stetig stecken bleiben. Jesus lässt den Vater im Gleichnis sagen: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Und diese Güte des Vaters und seine Gegenwart und seinen Anteil geben an seinem Gut, All dies vermag uns in gewissen Zeiten eben nicht barmherzig und vergebungsbereit zu und hoffnungsvoll zu machen. Es ist wie bei Dietrich Bonhoeffer, wie er es einmal in seiner dunkelsten Stunde in seiner Zelle im Gedicht ausdrückte. Er fragt, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend um Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Dieser oder jener? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, dein bin ich, o Gott. So ist das, wenn uns die Augen in dunklen Stunden geöffnet werden. So ist es, wenn wir unsere eigenen Grenzen erkennen und wir erschrocken feststellen müssen, wie schwach unsere Liebe, wie unendlich hilflos unser Vergeben können bleibt. Darum sagt der Vater zu seinem verlorenen erstgeborenen Sohn und damit auch zu dir und mir: Mein Sohn, meine Tochter, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist die Quintessenz dieser Geschichte, ihr Lieben. Sie lädt uns ein, als Kinder Gottes die Liebe des Vaters zu leben. Die Offenheit unserer Herzenstüren für alle, auch für die, die es uns schwer machen, die an uns schuldig werden. Ich selbst bin leider noch nicht so weit. Aber lasst uns gemeinsam auf diesem Weg der Liebe Christi, die selbst den Feind mit einschließt, voranschreiten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.